Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Papa, erklär mal Börse. Mein Name ist Charlene Parus.
Und mein Name ist Carsten Müller. Ich bin Finanzjournalist und der Papa von Charlene.
Genau, und aus diesem Grund treffen wir uns hier jede Woche in diesem Podcast, um über die aktuelle Wirtschafts- und Finanzsituation zu sprechen. Der Jahresendspurt an den Börsen wird wahrscheinlich turbulent, aber das liegt nicht an den Börsen an sich, sondern an dem US-Präsidenten Donald Trump, denn der hat mal wieder was getwittert. Und diese Tweets sorgen nun für steigende, aber auch für abfallende Kurse. Wie turbulent wird's zum Jahresendspurt und muss man diese Turbulenzen denn ernst nehmen?
Ja, also wir hatten ja in den vergangenen Monaten wirklich eine richtig super Börse und wir hatten in unseren Produkten immer schon avisiert und wir hatten das ja auch letzte Woche schon besprochen, dass die Weihnachtsrallye an sich eigentlich schon vorbei ist. Und da sind solche Gewinnmitnahmen, wie wir in den letzten Tagen auch gesehen haben, eigentlich erstmal so nichts Ungewöhnliches. Verstärkt wurde die Abwärtsbewegung allerdings eben dadurch, dass Donald Trump wieder so querschoss. Im Mittelpunkt steht natürlich weiterhin der Handelskrieg. Wir erinnern uns, auch hier an dieser Stelle schon diskutiert darüber, sowohl China als auch die USA hatten ja im Oktober angegeben, dass man im November vor der Unterzeichnung eines ersten Vertrages stehen könnte. Der November ist.
Wurde dieser Vertrag denn jetzt mittlerweile unterschrieben?
Nein, dieser Vertrag wurde nicht unterschrieben. Mehr noch, Donald Trump, und das war jetzt eigentlich das, was so für Unruhe sorgte, erklärte, man habe jetzt hier keine wirkliche Eile. Es könnte durchaus auch sein, dass dieser sogenannte Phase-1-Vertrag vielleicht sogar erst nach der Präsidentschaftswahl im November nächsten Jahres unterzeichnet wird. Das ist, was wir jetzt erleben, wirklich, ich sag mal so, Politik auf höchstem Niveau, auch wenn viele sagen, Donald Trump weiß wieder nicht, worüber er redet. Aber letzten Endes geht es darum, einerseits muss er gegenüber den Chinesen Stärke beweisen. Das tut er damit, weil er sagt, ich habe es jetzt nicht unbedingt nötig, hier aufs Tempo zu drücken. Andererseits ist das natürlich auch ein Warnschuss gegenüber seinen potenziellen Herausforderern beim aufkommenden Präsidentschaftswahlkampf. Denn er sagt ja letzten Endes mit seinen Tweets und seinen Statements, ich bin mehr oder weniger der Einzige, der hier zu einem Handelsvertrag mit China in der Lage sein wird. Und deswegen habe ich hier keine Eile. Wenn ich wieder Präsident werde, ist alles in Butter und dann können wir so weitermachen wie bisher und dann kriegen wir auch unseren Deal. Wenn irgendjemand anders, zum Beispiel von den Demokraten kommt, dann wird das alles wieder ganz schlimm. Also das ist sehr viel Taktik, auch auf dem Rücken der Börse und die Anleger zeigen sich natürlich dann entsprechend nervös. Aber am Ende muss man wirklich sagen, wir haben eine super Börse in diesem Jahr gehabt. Also am Anfang des Jahres dachte keiner daran, dass wir eines der besten Börsenjahre seit langem bekommen werden. Der DAX steht jetzt momentan ungefähr 25-26% auf Jahresbasis im Plus. Genauso S&P 500, Dow Jones, Nasdaq. Sie alle durch die Bank weg. Also eine richtig super Börse gewesen dieses Jahr. Und da ist es natürlich mit Blick auf die kommenden Feiertage überhaupt nicht ungewöhnlich, dass hier mal ein bisschen Geld von der vom Tisch genommen wird.
Zuletzt rückte ja aber auch wieder Europa ins Visier von Trump und auch seinen Strafzöllen. Dabei nahm er sich aber auch bei uns diesmal Luxusgüter wie Champagner, aber auch Nahrungsmittel wie Käse vor. Allerdings muss auch der Flugzeugbauer Airbus weiterhin zittern. Wie ist denn diese Thematik einzuschätzen?
Also was Donald Trump macht, und das ist wirklich eigentlich auch aus meiner Seite durchaus ein großer Kritikpunkt, er versucht hier wirklich mit einem Parforce-Ritt immer wieder zwischen den einzelnen Themen umzuswitchen oder ohne dass ein Problem überhaupt erstmal gelöst ist. Das kann man sagen, das ist durchaus problematisch und ein komplett anderer Politikstil, als man bisher gewohnt war. Problem erkannt, Problem gelöst, dann kommt das nächste. Er macht sich, wie gesagt, eigentlich gleichzeitig bei allen unbeliebt. So, wir waren beim Thema Champagner und Käse. Da hat er natürlich vor allen Dingen die französischen Firmen im Visier. Und das ist letzten Endes ein Racheakt, ein ganz klarer Racheakt. Denn Frankreich hat als erstes Land in Europa die sogenannte Digitalsteuer eingeführt. Das heißt, Amerikaner,
vor allem Unternehmen wie Google und so, ne?
Genau, Google, Amazon, Facebook etc. Und das ist jetzt eigentlich die Retourkutsche. Noch gibt es keine Strafzölle, die könnten aber im Frühjahr kommen. Und dann aber auch ganz heftig, also waren, glaube ich, Prozentsätze bis 100% im Gespräch. Gut, die französische Wirtschaft wird es jetzt nicht in die Knie zwingen, aber es vergiftet natürlich schon das Gesprächsthema. Airbus ist genauso das gleiche Thema. Airbus muss ja schon für fertige Flugzeuge, die man nach Amerika liefert, 10% Strafzölle zahlen. Das ist das Ergebnis eines WTO-Urteils. WTO, das ist die Welthandelsorganisation.
Okay. Mhm.
Von der hat die USA, haben vor einigen Wochen Recht bekommen, dass Airbus in den vergangenen Jahren unberechtigte Subventionen erhalten hat. Deswegen dürfen die USA Strafzölle auf Airbus-Flugzeuge erheben.
So. Aber andere Länder nicht oder dürften die das dann rein theoretisch auch?
Es war nur ein Konflikt zwischen der EU und den USA. Also, mhm. Also andere Länder dürfen das jetzt nicht automatisch übernehmen. So, das Problem dabei ist, jetzt drohen die USA, dass die Strafzölle nochmals erhöht werden sollen, weil die Subventionen an Airbus noch nicht gestrichen, also sie werden weitergeführt letzten Endes. Ne? Mhm. Das Ganze ist aber eine klassische Medaille mit zwei Seiten, denn im nächsten Jahr steht vor der gleichen WTO eine Verhandlung an, die die EU angestrengt hatte, gegen die USA, weil Boeing vorgeworfen wird, unberechtigte Subventionen vom amerikanischen Staat erhalten zu haben.
Okay.
Und eigentlich sind sich alle Beobachter einig, die WTO wird sagen, ja, das stimmt, deswegen darf jetzt auch die EU Strafzölle auf Boeing-Flugzeuge erheben.
Dann ist es doch aber eigentlich überhaupt nicht clever von der USA, jetzt Airbus anzugreifen.
Eigentlich ist es nicht clever, deswegen hatten sie ja auch erstmal so nur 10% gemacht. Das war so wie so ein kleiner Denkzettel, aber wir wollen euch nicht ganz so doll wehtun. Das Problem ist, Airbus hat momentan einen Superlauf, also eine sehr gute Auftragslage. Man nimmt regelmäßig Aufträge von Boeing weg, die ja bekanntlich durch ihre Flugzeugmisere, ihre Modellmisere derzeit, derzeit erhebliche Schwierigkeiten haben und bei den Kunden halt auch sehr viel Reputation verloren haben. Und Airbus kann in diese Bresche springen und nimmt halt entsprechend Aufträge weg. Und da greifen die Amerikaner eben zu klassischer Klientelpolitik und versuchen halt wahrscheinlich über diese Strafzölle, auch möglicherweise höhere Strafzölle, eben Airbus den Wettbewerb ein bisschen zu erschweren. Aber ganz grundsätzlich würde ich immer sagen, Airbus hat einen sehr guten Lauf und der wird im kommenden Jahr meines Erachtens auch nicht abbrechen.
Okay.
Trotz Strafzölle.
Ja, okay. Ja, gut für uns.
Ja, auf jeden Fall.
Lässt sich drauf warten, dann wie das dann wird. Nun aber nochmal zu einem anderen Thema. Und zwar die Online-Plattformen, die laufen sich aktuell warm und das Weihnachtsgeschäft ist voll im Gange. Tage wie Black Friday und Cyber Monday haben sicherlich ordentlich Geld in Unternehmen wie Amazon oder dem chinesischen Konkurrenten Alibaba gespielt. Was macht das nun mit diesen Unternehmen? Macht sich das irgendwie bemerkbar auf die Aktien?
Also auf die letzte Frage muss ich mal einfach sagen, momentan nein. Der sogenannte Cyber Monday jetzt in dieser Woche war gerade aus amerikanischer Sicht richtig toll. Also über 9,2 Milliarden Dollar. Milliarden Dollar wurden ausgegeben. Amazon hat natürlich wieder überproportional davon profitieren können, weil die hatten ja nicht nur den Cyber Monday und den Black Friday, sondern haben ja gleich eine Black Friday Week draus gemacht.
Friday Week, ein Weekend. Ich war fast schon schockiert, dass es jetzt nicht nach dem Cyber Monday noch weiterging, muss ich ehrlich sagen. Aber man kam ja aus dem Shopping-Fieber nicht mehr raus.
Genau. Aber es gibt zwei Dinge, die den Anlegern auffallen. Wenn man sich mal erinnert, was Amazon jetzt zuletzt bei den Quartalszahlen abgeliefert hat und wo man auch davon ausgeht, wie das weitergeführt wird. Amazon hat eine wirklich weiterhin sehr solide, sehr robuste Umsatzentwicklung. Also weiterhin sehr dynamisch. Man kann seine Geschäfte ausbauen, trotz allerlei Konkurrenz. Man expandiert in immer wieder neue Geschäftsbereiche. Gerade mit seinem Cloud-Service AWS feiert man im Prinzip einen Erfolg nach dem anderen. Das Problem ist, die deutlich stärkere Konkurrenz führt dazu, dass Amazon wieder verstärkt in Marketing investieren muss. Und das heißt am Ende, die Rendite wird geschmälert, die Gewinne werden geschmälert und das mögen Börsianer natürlich überhaupt nicht. Umsatzwachstum ist gut und schön, aber am Ende muss das sich auch in barer Münze auszahlen. Und Amazon hatte ja in den letzten Quartalen deutlich steigende Gewinne verzeichnen können, weil man eben nicht mehr so viel investieren musste, weil man seine Marktposition halt auch billiger verteidigen konnte. Diese Zeiten scheinen jetzt vorläufig wieder vorbei zu sein. Also ist man gegenüber Amazon extrem kritisch. Auf der anderen Seite der Erdkugel, zum Beispiel Alibaba. Mhm. Die Chinesen zeigen wieder einmal, auch in diesem Umfeld, welche Dynamik eigentlich im chinesischen E-Commerce-Markt steckt. Es ist zwar jetzt nicht der Cyber Monday gewesen, aber am 11. November, also schon ein bisschen her, gab es in China den sogenannten Single Day. Das ist für die Chinesen inzwischen der wichtigste Online-Kauftag des Jahres.
Okay. Ja? Weil man sich da selber was gönnt, oder was?
Ich weiß jetzt nicht, ich muss ehrlich gesagt passen, ich weiß nicht, woher der Name Single Day kommt.
Ja. Nee, ich habe das nur hier bei mir in der Bonner Innenstadt tatsächlich auch mitbekommen. Da war ich zufälligerweise mal tagsüber dort shoppen gewesen, weil ich frei hatte. Und überall stand Single Day und gönn dir mal selber was. Ich glaube, daher kommt das.
Das kann durchaus sein.
In China so viele Singles wohnen.
Ja. Und weil wir sagen, in China wohnen viele Singles, Alibaba als führender Anbieter hat an diesem Tag über 38 Milliarden Dollar umgesetzt. Über 38 Milliarden. 9 Milliarden in Amerika am Cyber Monday, 38 Milliarden am Single Day. Also da sehen wir schon, was hier für eine Marktdynamik passiert. Und natürlich schauen sich das auch die Investoren an. Und ich sage jetzt mal aus meiner Warte her, amerikanische E-Commerce-Unternehmen sind inzwischen weiterhin eine solide Bank, wenn die Markttechnik stimmt. Aber das richtig starke Wachstum, das wird in China passieren.
Jetzt muss ich aber ehrlich zugeben, dass ich, also klar, von Alibaba gehört, ja, aber bestellt oder gar drauf gewesen auf der Internetseite, auf dem Shop, war ich noch nie. Warst du da schon mal gewesen?
Nein, also bei Alibaba funktioniert das auch ein bisschen anders, weil Amazon tritt ja selber sehr stark als Händler auf. Alibaba fokussiert sich mehr darauf, nur als Plattform zu dienen.
Ah, okay, die vermitteln dann quasi zwischen den einzelnen Händlern.
Genau, also das ist dann in dem Sinne, ist das für sie natürlich auch ein bisschen kostengünstiger, dieses Geschäftsmodell. Aber es ist halt, auch dort gibt es natürlich Tendenzen, selber als Anbieter aufzutreten. Und wir werden sicherlich weltweit oder jetzt in Westeuropa, werden wir mit Alibaba vielleicht nicht so viel zu tun bekommen. Aber ich sag mal so, knapp 1,3 Milliarden Chinesen, die Wohlstand wollen, die konsumieren wollen. Das ist schon eine Wachstumsstory.
Ja, auf jeden Fall. Doch lass uns mal noch kurz zum deutschen Aktienmarkt zurückkommen.
Ja.
Gestern Abend wurde ja entschieden, welche Werte demnächst aus dem deutschen Aktienindizes auf- oder absteigen werden. Gab es da jetzt gestern eine Entscheidung? Welche Werte sind denn da jetzt hoch oder runter? Wie ist das Ganze ausgefallen?
Ja, also man kann bei der Sache mal wieder sagen, geliefert wie bestellt. Im Vorfeld werden natürlich immer so Prognosen und Erwartungen herumgereicht, welche Werte auf und welche Werte absteigen könnten aus den Indizes. Den DAX hat es diesmal nicht betroffen, sondern die Nebenwerte-Indizes MDAX, SDAX und TecDAX. Und es gab zwei große Gewinner. Das waren einmal der relative Börsenneuling TeamViewer. Das ist eine Softwarefirma, die bietet Software zum Beispiel zur Fernwartung von Computern oder dass man sich auf andere Computer einloggen kann an. Mhm. Die haben ein sehr robustes Geschäftsmodell. Das, wie gesagt, das kann man alles abonnieren, ihre Software, beziehungsweise die entsprechenden Zugänge. Ist nicht ganz billig, sage ich aus eigener Erfahrung.
Ich finde den allerdings auch sehr gut.
Also
um jetzt hier Werbung zu machen, ne?
Also, ja, also ich bin da eigentlich auch sehr zufrieden. So läuft immer sehr stabil, ist sehr, also portabel auf allen Geräten.
Und der wurde jetzt in den TechDAX aufgenommen?
Nein. Ja, beziehungsweise ja, in den TechDAX, aber viel wichtiger in den MDAX. Also das heißt, man ist quasi in Rekordzeit als Börsenneuling in die, ich würde mal sagen, zweite Liga, und das ist nicht despektierlich gemeint, aufgestiegen. Und der zweite Wert ist der Batteriehersteller Warta.
Warta die mit dem Häschen?
Ja, genau.
Oder waren es die mit dem Häschen? Ich bin mir gar nicht sicher.
Also das war der Duracell, ich weiß nicht, ob die von Warta waren, aber es ist egal. Früher haben die auch so ganz normale Batterien so für alle möglichen Consumer-Geräte produziert. Haben sie eine ganze Zeit lang nicht gemacht, sondern sich eher auf Geschäftskunden spezialisiert, auch mit größeren Batterien. Das Interessante bei Warta ist jetzt eigentlich, dass sie den Bereich Consumer wieder eingliedern wollen. Da haben sie jetzt gerade die Zustimmung vom Kartellamt bekommen, dass sie das dürfen, ohne dass jetzt da also es gibt ein paar Auflagen, dass da jetzt nicht die Preise für die Konsumenten bei Haushaltsbatterien jetzt in die Höhe schnellen. Aber wichtig ist halt, Warta stellt sich da jetzt deutlich breiter auf. Das hat die Börse auch schon in diesem Jahr sehr gut vorweggenommen. Also ich muss mal jetzt da glatt mal gucken, das jetzt zwar, wie die stehen.
Kurze Zwischeninfo, es ist wirklich Duracell, die mit dem Hasen ist. Warta hat leider nicht so eine klasse Werbung.
Okay, haben wir mal da was dazu. Also die haben in den letzten, in diesem Jahr haben die ihren Wert mehr als verdreifacht. Warta. Ne? Also da haben sie jetzt durch die Aufnahme in den MDAX wirklich ihre verdiente Belohnung bekommen. Absteiger aus dem MDAX waren 1&1 Drillisch, das ist ja Mobilfunk bzw. Internet, und Fielmann.
Die waren noch nicht, warte mal, um mal zu Drillisch zurückzukommen, die waren noch nicht, die sind nicht im DAX?
Nee.
Die sind nur im MDAX?
Die waren nur im MDAX, ja, genau.
Ich habe noch eine kurze Anmerkung zu Warta. Ich habe gerade mal den Kurs mir angeschaut. Da konnte man ja dieses Jahr eine richtig krasse Rendite machen. Die waren am Anfang Januar bei 26 Euro und sind jetzt bei 120.
Ja, genau.
Also Happy Birthday an die Leute, die da rein investiert haben, muss ich sagen.
Ja, also die Grundstory ist dahinter natürlich auch diese ganze E-Mobility-Fantasie. Die Warta natürlich auch mit entsprechenden Batterien bedienen möchte.
Ich werde sie auf jeden Fall mal auf meine Watchlist legen. Könnt ihr vielleicht auch mal beobachten. Kurze Anmerkung noch zum Thema. Wie immer, alle Einzelwerte, die wir besprechen, sind keine konkreten Kaufempfehlungen,
genau,
sondern natürlich nur eine Info an euch. Was ihr daraus macht, ist euch überlassen.
Genau. Also, wie gesagt, Absteiger 1&1 Drillisch und Fielmann. Die beiden landen jetzt im S-DAX. Im TechDAX werden TeamViewer und Warta ebenfalls neu notiert. Mhm. Aus dem S-DAX herausfallen tun unter anderem Steinhoff und BayWa. Bei Steinhoff muss ich sagen, Gott sei Dank, endlich. Es war ja mehr oder weniger ein Trauerspiel. Ihr werdet vielleicht das nicht ganz so verfolgt haben. Das war ja ein ganz großer Bilanzskandal im letzten Jahr. Das ist eine südafrikanisch-deutsche Möbelkette. Und die sind zwar jetzt dabei, Aufräumarbeiten zu machen, aber der Aktienkurs liegt weiterhin am Boden. Ich glaube, auch noch deutlich unter einem Euro. Und die waren eigentlich nur im S-DAX noch drin, weil sie entsprechend Handelsvolumen generierten. Ja, die kosten jetzt, also Steinhoff.
0,05 Cent, ist das richtig?
Ja, genau. Also die kosten 5 Cent eine Aktie. Also sowas hat auch im S-DAX nichts mehr zu suchen. Also da.
Ich habe mehr einen Penny-Stock, es ist ein Sennys.
Genau. Genau. Also da hat die Deutsche Börse AG endlich mal ein Einsehen. Ja, und das ist jetzt eigentlich so der Stand der Dinge.
Okay. Ja, cool. Also für die Gewinner finde ich mega gute Werte dabei auf jeden Fall. Ich werde sie beobachten. Vielleicht werden wir die auch irgendwann später nochmal thematisieren, je nachdem, wie sich das Ganze entwickelt.
Genau.
Ja. Dann eigentlich nur noch eine Frage. Findest du, was macht man mit den Absteigern jetzt? Also das würde mich immer interessieren. Jetzt so Sachen wie Steinhoff und sowas alles. Sind die jetzt weg vom Fenster? Was machen Leute, die jetzt da noch investiert sind, drin?
Ja, also eine Indexmitgliedschaft an sich ist natürlich immer was Positives, ne? Weil dort rückt man dann in den Fokus des Marktgeschehens, man wird öfters mal thematisiert in irgendwelchen Nachrichten und Meldungen. Institutionelle Anleger gucken vielleicht mal jetzt mehr auf solche Werte, wobei jetzt eher dann der MDAX interessant wäre. Beim S-DAX sind weniger institutionelle Investoren am Start. Ich sage immer, ein Abstieg aus einem Index muss nicht das Ende aller Tage sein. Mhm. Im Gegenteil, für inzwischen doch recht viele Unternehmen, die so etwas durchmachen mussten, besteht dadurch sogar eine recht interessante Chance, mal, ich sag mal so, auch aktientechnisch zur Ruhe zu kommen. Wir hatten zum Beispiel beim Fall von Commerzbank sowas, ne? Also Commerzbank ist ja aus dem DAX rausgefallen. Das war ja erstmal, Commerzbank war ein Urgestein im DAX und jetzt nicht mehr in dem höchsten oder in dem wichtigsten Börsenindex. Aber auch bei der Commerzbank ist es weitergegangen. Die haben natürlich weiterhin ihre Probleme, aber dadurch, dass sie ein bisschen aus dem Marktfokus gekommen sind, ist auch ein bisschen mehr Ruhe eingekehrt. Andere Firmen, die auch aus dem DAX oder MDAX oder aus dem S-DAX abgestiegen waren, konnten dadurch eben auch sich selber wieder an der Börse fangen. Und letzten Endes auch mal quasi so eine Art zweites Leben beginnen an der Börse. Also ich würde sagen, eine Indexmitgliedschaft ist wichtig, um gesehen zu werden an der Börse.
Aber nicht zwingend notwendig.
Aber sie ist nicht zwingend notwendig. Wichtig ist immer die Einzeltitel-Einschätzung, dass man guckt, funktioniert das Geschäftsmodell noch? Ist die Firma gesund? Und da ist es dann vollkommen egal, ob es im Index ist oder nicht. Wenn die erstgenannten stimmen, dann kann man auch bei solchen Werten entsprechend weiter investiert bleiben.
Okay, gut. Danke für deine Einschätzung. Das soll es ja auch von heute wieder für heute wieder gewesen sein. Sondern wir freuen uns, wenn ihr uns Feedback gibt. Wir haben jetzt zwei neue Social-Media-Kanäle und zwar einmal sind wir jetzt auf Twitter unter Papa erklär mal Börse erreichbar und auf Instagram ebenso. Wenn ihr Kritik, Feedback, was auch immer habt, schreibt uns gerne an. Wir freuen uns von euch zu hören. Ja, ansonsten eine schöne Woche noch und bis zum nächsten Mal.
Macht's gut.
Tschüss.